Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 22 folgende. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. In der christlichen Zeitschrift Licht und Leben stand vor vielen Jahren ein Artikel über den Zustand der Jugend- und Gemeindearbeit in der evangelischen Kirche. Und dieser Artikel, verfasst von Pastor Wilhelm Busch, trug die Überschrift Det fiel mir uff. Es ist gut, wenn unser Leben nicht einfach so an uns vorüberzieht, ohne dass uns immer wieder mal etwas entscheidend Wichtiges auffällt. Das gilt besonders auch hinsichtlich unserer Bibellektüre. Da kann es sein, dass wir einen Text schon oft gelesen haben und erst jetzt wird uns die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes klar. Es fällt uns etwas auf. So kann es uns beim Lesen der Pfingstpredigt, die damals der Apostel Petrus gehalten hat, ergehen. Und damals haben wir gesagt, dass Petrus in dieser Predigt, die er vor einer großen Menschenmenge gehalten hat, nicht das Gesetz, sondern das Evangelium verkündigt hat, das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft vom Sohn Gottes, in der es nicht um ein Tun von Seiten des Menschen, sondern um ein Getan von Seiten Gottes geht. Auch vom Heiligen Geist ist die Rede, der ja zu Pfingsten ausgegossen wurde und den man durch den Glauben an Jesus Christus empfangen konnte. Er war es, der es bewirkte, dass 3000 Menschen zu Pfingsten durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus den Heiligen Geist empfingen. 3000 Menschen, später kamen noch viele dazu. Sie wurden vom ewigen Verderben errettet und wurden des ewigen Lebens teilhaftig durch den Glauben an Christus. Es ist die große Verheißung des Vaters, die uns gegeben wurde, in der jeder zeitliche und jeder ewige Segen in Christus Jesus enthalten ist. Doch ist es uns auch aufgefallen, dass es nicht nur das Evangelium vom Sohn ist, sondern auch das Evangelium Gottes, das Petrus predigt. Wir lesen einmal aus dem Römerbrief im ersten Kapitel, die ersten drei Verse. Da heißt es: Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann geht es weiter, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und so weiter. Also, es geht um das Evangelium vom Sohn. Es ist das Evangelium Jesu Christi und es ist gleichzeitig das Evangelium Gottes. Alle drei göttlichen Personen, die eine staunenswerte und geheimnisvolle ewige Einheit bilden, sind an dem Wunderwerk des ewigen Heils beteiligt, wobei Gott der Vater der Ursprung des göttlichen Heilsplanes ist. Das fällt uns allerdings auf, vielleicht ganz neu fällt es uns auf, wenn wir diesen Abschnitt lesen und darüber ein wenig nachdenken, dass Gott der Ursprung dieses Heilsplanes ist. Nicht Christus, sondern Gott ist es. Gott der Vater. Einige Stellen hier aus diesem Abschnitt: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch erwiesen durch Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Dieser Mann, der durch Gottes Ratschluss, immer ist Gott der Vater gemeint, ja, durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Und zum Abschluss dieses Abschnittes: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Es geht also immer um das Handeln, um den Plan und das Handeln Gottes, des Vaters. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wer ist also der Ursprung des göttlichen Heilsplanes? Es ist niemand anders als Gott, der Vater. Und das dürfen wir nicht vergessen im Blick auf den göttlichen Heilsratschluss. Zwar leben wir in einer Zeit, in der in unserem Lande kaum noch im Zusammenhang mit der Erlösung der Name Jesus ausgesprochen wird. Man redet im Allgemeinen von Gott, und das hängt sicherlich damit zusammen, dass dieser Begriff Gott auf alle möglichen Arten von Religion anwendbar ist und man Jesus als den einzigen Weg des Heils nicht anerkennen will. Und von daher ist es notwendig, diesen Namen Jesus, Jesus Christus, immer wieder zu erwähnen, wie Petrus es später vor dem Hohen Rat bezeugt hat. Wir sagen es noch einmal, es ist das Evangelium von Jesus Christus. So nennt die Bibel dieses Evangelium. Und vor längerer Zeit haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das Wort aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 noch einmal eine ganz, ganz große Bedeutung für uns haben wird. Nämlich dieses Wort, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Gemeint ist der Name Jesus. Und deshalb ist wichtig, dass wir im Umgang mit den Menschen, falls sich es ergibt, dass wir mal ein Zeugnis geben können, dass wir den Namen Jesus erwähnen, nicht nur Gott. Die andere Seite, und das haben wir gerade gesehen, ist allerdings die, dass wir in der Gemeinde Jesu nicht unseren himmlischen Vater vergessen dürfen. Das Evangelium ist Gottes Evangelium, es hat seinen Ursprung in Gott, dem Vater. Auch den Heiligen Geist dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, die dritte Person der Gottheit. Durch diese wunderbaren Bekehrungen, die uns berichtet werden, in der Apostelgeschichte überhaupt möglich gewesen sind, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes geschah es, nicht durch menschliche Kraft, nicht durch die Apostel. Die Apostel wurden vom Heiligen Geist als Werkzeuge gebraucht, aber es war der Heilige Geist, der all das bewirkte, dass die Menschen Christus erkannten und in ihm den Vater erkannten, der der Ursprung des ganzen Heilsratschlusses ist. Dass es Gott der Vater ist, das schauen wir uns einmal an im Johannesevangelium. Und da fällt uns auf, dass unser Herr Jesus Christus gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten betonte, und zwar auch in der Abgrenzung von den falschen Propheten, von denen das Alte Testament ja auch immer wieder spricht, dass er sich nicht selbst berufen hatte. Jesus hatte sich nicht selbst berufen, das betont er, sondern der Vater im Himmel hat ihn gesandt. Alles, was er tat, das tat er, alles, was Christus tat, das tat er, weil der Vater es so wollte. Und zu seiner Verherrlichung, darin ist er ja unser Stellvertreter. Ich lese dazu einige Verse aus dem 5. Kapitel des Johannesevangeliums. Da sehen wir, in welch einer innigen Beziehung unser Herr Jesus Christus zu seinem himmlischen Vater gestanden hat, ja. Da heißt es unter anderem: Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Das war kurz nachdem der Herr Jesus einen kranken Menschen am Schabbat gesund gemacht hat. Und darüber ärgerten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten maßlos. Und da sagte er diese Worte, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, der Vater wirkt, und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, was der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Außerhalb des Willens seines himmlischen Vaters tat Jesus nichts, aber auch gar nichts. Immer in der Abhängigkeit vom Willen seines himmlischen Vaters. Was er sah den Vater tun, was er wollte, der Vater wollte, was er vor Grundlegung der Welt schon geplant hatte, das tat dann auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Er zeigt dem Sohn alles, was er, der Vater, tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, nämlich vom Vater. So richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes des Täufers. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Aber Jesus hat seine Stimme vernommen. Und nach dieser Stimme handelte er. Er tat die Werke seines Vaters, die der Vater gewollt hat und die der Vater von Ewigkeit her geplant hat. Und noch ein Wort aus diesem Kapitel. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen. Er kam nicht in seinem eigenen Namen. Und er nimmt mich nicht an, wenn ein anderer kommen wird, in seinem eigenen Namen, Antichrist, den werdet ihr annehmen. Ja, so wird es also zum Ende dieses Zeitalters noch passieren. Den werden sie annehmen. Aber ihn, der gekommen ist im Namen seines Vaters und der nichts anderes gesucht hat als die Ehre seines Vaters, ihn haben sie abgelehnt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und so heißt es hier in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, Vers 23, diesen Mann, Jesus Christus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Christus starb am Kreuz für uns, weil der Vater es so wollte und zu des Vaters Verherrlichung. Es wird im Alten Testament vorgestattet im sogenannten Brandopfer. Dieses Brandopfer war Gott ein Wohlgeruch. Im Blick auf das Sündopfer, da kehrte Gott sein Angesicht weg von seinem geliebten Sohn, weil er bedeckt war mit unserer Sünde und Schuld. Ja, da war nichts Schönes an ihm mehr, als der Herr Jesus am Kreuz all unsere Sünde und Schande getragen hat. Deshalb, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber weil es ein Brandopfer war, das der Herr Jesus darbrachte, war es dem Vater im Himmel wohlgefällig, weil der Herr Jesus dieses Opfer gebracht hat zur Ehre des Vaters, zur Verherrlichung des Vaters, nach seinem Willen. Darum war es ihm wohlgefällig. Das ist die Bedeutung des Brandopfers. Und wenn es hier heißt, diesem Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, damit ist nicht gemeint ein Vorherwissen dessen, was geschehen würde, sondern es ist zu verstehen im Sinne der Erwählung, vor Grundlegung der Welt. Da hat Gott sich schon eins gemacht mit all denen, die dann später zum Glauben an Christus gekommen sind. Es ist eine Art Vorhererkennen, so heißt dieses Wort hier übersetzt. Vorhererkennen im Sinne der Erwählung. Christus ist der vom Vater zur Ausführung seines Planes Erwählte. Er ist der Erwählte und wir sind durch den Glauben erwählt in ihm, ganz allein in ihm. Und genau das wird im Alten Testament vorhergesagt. Ein wunderbares Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42. Siehe, das ist mein Knecht. Jesus wird hier als Knecht bezeichnet. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist der Herr Jesus, von dem dann auch wunderbar bezeugt wird, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Bist du ein geknicktes Rohr? Fühlst du dich manchmal wie ein geknicktes Rohr? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das wird er nicht tun. Und den glimmenden Docht, und manchmal ist unser Glaubensleben wie ein glimmender Docht, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Das ist unser Herr Jesus Christus, ja? Und an ihm hat der Vater im Himmel sein Wohlgefallen. Er ist der Erwählte und wir in ihm. Und dann lesen wir diese herrlichen Worte aus dem uns allen bekannten Kapitel 53 im Buch Jesaja. Ich lese einige Verse. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Der Vater im Himmel wollte seinen Sohn zerschlagen mit Krankheit, so heißt es hier. Und wenn wir das einmal vergleichen mit zwei anderen Versen, da heißt es, wir aber, zunächst einmal die Juden, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das war er auch. Nur sie dachten, er wäre schuldig, er wäre ein Gotteslästerer. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Es ist der Plan Gottes des Vaters, der durch die Hand Jesu Christi, durch ihn, durch seine Person, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen gelungen ist. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Wunderbare Worte. Es waren also nicht die Menschen, die den Herrn Jesus dort ans Kreuz gebracht haben. Es waren die Menschen und sie waren es doch nicht. Es war der Plan des Vaters, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, nicht von Seiten der Menschen, von Gott selbst wurde sein lieber Sohn dahingegeben. Dass Gott der Vater hier der Ursprung und Handelnde ist, das schließt natürlich die Verantwortung des Menschen nicht aus. Und so sagt Petrus im selben Vers, diesen Mann habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ja? Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Es war der ursprüngliche Plan Gottes, dass sein Sohn dieses erleiden sollte, diese Schmach um unserer Sünde willen. Aber es waren die Menschen, die voll verantwortlich für ihr böses Tun gewesen sind. Habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Ihr seid schuldig. Ihr tragt die Verantwortung. Das kriegen wir verstandesmäßig nicht auf einen Nenner gebracht. Aber das sind die zwei Seiten, die hier erwähnt werden. Und warum lassen wir das nicht einfach so stehen? Viele haben Probleme damit. Ja? Wer denn nun? Gott, hat Gott gehandelt oder haben die Menschen gehandelt? Sind sie verantwortlich, obwohl in Erfüllung gegangen ist. Ja? Der Mensch hat Probleme damit, aber wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten mit unserem kleinen Verstand alles ergründen? Nein, es war Gottes Ratschluss und Vorsehung. Vor Grundlegung der Welt hat er es schon so geplant und bestimmt, dass sein Sohn leiden müsste um unserer Sünde willen. Und es war gleichzeitig die Verantwortung der Menschen, die ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz haben schlagen lassen und umgebracht haben. Beides gehört nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift zusammen. Also, erstens geht es um den Tod Jesu, verfügt von Gott dem Vater. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Gott, der Vater, hat seinen lieben Sohn von den Toten auferweckt. Es ist also der Beweis dafür, dass Jesus der vom Vater gesandte Sohn ist, in dem Gott sein Heilswerk verwirklicht hat. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und dabei stützt Petrus sich auf eine alttestamentliche Schriftstelle. In den Versen 25 bis 32. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Psalm 16, wir haben es vorhin eingangs der Predigt schon gehört. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Von wem spricht hier David? Von sich selbst? Nun, sagt Petrus, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Es heißt aber doch in diesen Versen, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Von wem spricht also David hier? Denn er ist gestorben und er wurde begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Nun, David hatte hier eine prophetische Sicht auf Christus hin, da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Von Christus spricht also dieser Psalm. Er ist nicht dem Tod überlassen. Christus ist nicht dem Tod überlassen. Und sein Leib, der Leib Christi, hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Welch eine wunderbare Argumentation hier in der Predigt von Petrus. Wir sehen also, biblische Lehre ist unglaublich wichtig, ganz entscheidend. Es geht nicht nur darum, dass wir einen Heiland haben, der alle Zeit bei uns ist und uns alle Zeit zur Seite steht, sondern es geht um biblische Lehre und zwar in einer evangelistischen Botschaft. Das sagt uns sehr viel, gerade auch für die Verkündigung in unserer Zeit. Man kann den Menschen nicht einfach sagen, tu Buße oder triff eine sogenannte Entscheidung für Jesus. Sie müssen wissen, warum. Sie müssen wissen, wer dieser Gott ist, wer dieser Jesus ist, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Sie müssen etwas wissen von der Menschwerdung Jesu. Sie müssen etwas wissen von der Auferstehung Jesu, von dem Tod Jesu, von der Auferstehung, von seiner Erhöhung. Das sind lehrhafte Aussagen hier in der Predigt, Pfingstpredigt von Petrus. Erst dann fordert er dazu auf, Buße zu tun und zu glauben an Christus. Das ist also das Zweite und das Dritte. Im dritten Teil spricht Petrus hier von der Erhöhung Christi, von seiner Thronbesteigung und auch das prophetisch vom Alten Testament her. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, der Herr Jesus erhöht, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Und jetzt kommt das Argument vom Alten Testament her. Immer wieder vom Alten Testament her. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, Psalm 110, der Herr, Gott der Vater, sprach zu meinem Herrn, Gott der Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und nun schließt Petrus ab diesen Teil seiner Predigt ab mit den Worten: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Tod Christi, Auferstehung Christi, Erhöhung Christi, alles vom Vater aus geplant und gewirkt durch den Heiligen Geist. Es fällt uns auf, dass Petrus sich in seiner Predigt nicht einfach darauf beschränkt, seinen Zuhörern zu sagen, ihr braucht den Herrn Jesus. Darauf beschränkt er sich nicht. Vielmehr unterweist er sie in den in der Heiligen Schrift bezeugten Heilstatsachen. Nur wenn es hier zu einem Wissen kommt, zu einem Herzenswissen und zu einer gründlichen Sündenerkenntnis, war, ihr habt ihn abgelehnt, ihr habt ihn gekreuzigt und es ging ihnen durchs Herz. Es war nicht nur eine verstandesmäßige Sache bei ihnen, obwohl das seine Berechtigung hat, wenn jemand einmal gesagt hat, die geistlichen Wahrheiten laufen nicht über das Gefühl, sondern sie laufen über den Verstand. Aber da geht es dann auch ins Herz hinein. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wir sind verloren. Ja, das war die Reaktion dieser Männer. Der Heilige Geist wirkte an ihren Herzen Sündenerkenntnis und ein Wissen um diese wunderbaren Heilstatsachen. Nur so konnte dann auch eine echte Umkehr zu Gott durch den Glauben geschehen. Und all das ist nur möglich durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und darum dürfen auch wir immer wieder beten. Wenn wir vor den Mauern Jerichos stehen, bei einem Menschen, der sich eingemauert hat mit seinen Argumenten, die gegen Gott und gegen Christus und gegen die Heilige Schrift sind und gegen das Wirken des Heiligen Geistes, dann wollen wir darum beten, dass Gott sie überwindet. Das ist nicht unsere Sache. Wir dürfen durch Gottes Gnade Zeugnis geben, aber wir können keinen Menschen bekehren. Das erinnert mich gerade an die Begegnung, die ein Verkündiger hatte mit einem Mann, der sich einmal bekehrt hatte. Dann lag er im Straßenrand und war völlig betrunken. Und er erkannte den Verkündiger und sagte zu ihm, erinnern Sie sich an mich? Sie haben mich doch bekehrt. Ja, sagte er, das sehe ich, dass ich Sie bekehrt habe. Ja? Wenn der Heilige Geist wirkt am Herzen eines Menschen, dann kommt es zu einer rechten Bekehrung. Das setzt ein Wissen des Herzens und eine Sündenerkenntnis, die der Geist Gottes wirkt, voraus. Dann kommt es zu einer echten Umkehr. Und darum dürfen wir im Namen Jesu beten, immer wieder beten, auch wenn es lange dauert. Immer wieder Jericho umkreisen, die Mauern Jerichos umkreisen mit unseren Gebeten. Im Namen Jesu. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare Predigt, die Petrus damals gehalten hat in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in seiner eigenen Kraft. Gestärkt und auch gegründet auf Gottes Wort im Alten Testament, bezeugt vom Handeln des Vaters, vom Handeln des Sohnes und von der Wirkung des Heiligen Geistes. Ach Herr, lass uns das recht zu Herzen nehmen, dass das zu einem ganz persönlichen, tief gegründeten Wissen wird und mehr wird in unseren Herzen, dass wir froh darüber werden. Es gibt nichts Größeres, wie auch vorhin schon eingangs im Gebet erwähnt wurde. Es gibt nichts Größeres als das Heil in Christus Jesus nach dem ewigen Heilsratschluss unseres himmlischen Vaters durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.